Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Dynamische Tarife sind ein großer Hebel für das Gelingen der Energiewende, insbesondere aus Verbraucherperspektive. Ich blicke daher gespannt auf das Vorhaben der Regierung, den Smart Meter Rollout stark zu beschleunigen und die digitale Infrastruktur dafür zu schaffen, erklärt mein heutiger Gast in einem Interview mit der Zeitung für Kommunale Wirtschaft. Gleichzeitig macht er auch deutlich, dass er mit seinem Unternehmen auch heute schon die Energiewende voranbringen will. Wir werden mit dem Smart Meter Rollout nicht warten. Er absolvierte sein Bachelor in International Business an der RISC-Universität Groningen und der Grenoble École de Management. Anschließend machte er seinen Master in Finance and Strategic Management an der Kopenhagen Business School. Nebenbei arbeitet er unter anderem bei SimCorp AS. Danach arbeitet er kurzzeitig bei der Jumia Group und der Quarter Co-Living und von 2018 bis 2023 arbeitet er dann bei Fissmann als Venture Analyst, als Gründer der Förderprofil GmbH und zuletzt als Head of Venture Development und Portfolio Management. Seit 2023 ist er nun Managing Director Germany bei Tibber. Und das Interessante bei Tibber ist, dass sie nicht nur einfach ein klassischer Ökostromanbieter sind, sondern sie gleichzeitig einen dynamischen Stromtarif für ihre Kundinnen und Kunden anbieten, der immer nach dem aktuellen Börsenpreisen abgerechnet wird. Darüber wollen wir jetzt natürlich sprechen und auch darüber, warum ein Echtzeiteinblick in die Preisentwicklung und auch in den eigenen Verbrauch die Energiewende so richtig befeuert. Und zwar mit Merlin Lauenburg. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Merlin.
Hi, vielen Dank, Klaus.
Du hast ja spannende und auch ganz unterschiedliche Stationen in deinem bisherigen Arbeitsleben gehabt. Was hat dich da jeweils angetrieben, da hinzugehen und was treibt dich heute noch an, jeden Morgen wieder so richtig motiviert aus dem Bett rauszuspringen?
Ja, genau. Du hast ja eben schon so einen kleinen Abriss gegeben. Ich bin eigentlich so ein bisschen zwischen der Startup- und der Corporate-Welt hin und her gewechselt. War bei einem Fintech-Unternehmen in Dänemark während meines Studiums, damals noch als Werkstudent, bin dann zu Rocket Internet gegangen, zur Jumia Group, wie du schon meintest, ne, wo wir im Grunde ein Amazon-Modell in Sub-Saharan Africa aufgebaut haben, auch super spannende Zeit, und bin dann über Umwege zu Fissmann gekommen und letztendlich jetzt in meiner aktuellen Position bei Tibber als Managing Director. Was mich umgetrieben hat, ich glaube, schon auch immer, wie man so sagt, so fast-paced Environments, also wo wirklich viel passiert ist, wo einfach eine höhere Dynamik drin war. Das hat mir immer Spaß gemacht und mir irgendwie so das Adrenalin gegeben, dann das mich auch antreibt, wirklich. Gleichzeitig auch ab einem gewissen Punkt habe ich mich dann sehr stark fokussiert auf auch so Nachhaltigkeitsthemen, die mich einfach schon immer angetrieben haben und für mich sehr sinnstiftend sind.
Ja, du hast im Vorfeld ja auch verraten, dass du als Kind tatsächlich fast ausschließlich Tier- und Naturdokus geschaut hast, was ich total cool finde. Wenn ich gucke, was mein Sohn sich da teilweise anguckt bei YouTube, denke ich mir, eigentlich müsste ich auch so einen krassen Filter darüber legen, wo es nur noch darum geht, keine Ahnung, entweder Persönlichkeitsentwicklungssachen anzugucken oder sonst was. Wie haben dich diese Tierdokus oder Naturdokus auch noch mit beeinflusst? Wahrscheinlich schon auch ziemlich, oder?
Ja, total. Also da muss man auch dazu sagen, wenn ich alles Mögliche hätten gucken können, dann hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Aber meine Eltern sind da immer sehr hinterher gewesen, dass ich jetzt nicht irgendwelchen Junk schaue. Und deswegen durfte ich tatsächlich bis, also ich würde fast sagen, ins jugendlichen Alter in erster Linie Dokus schauen. Das fand ich aber auch spannend und das hat mich auch irgendwie geprägt. Und das hat gleichzeitig auch dazu beigetragen, dass ich auch immer, dass für mich das Thema Nachhaltigkeit immer eine große Rolle gespielt hat. Es hat ja jeder irgendwie ein Thema oder grundsätzliche Themen, die einem irgendwie wichtig sind, am Herzen liegen. Und bei mir ist es sehr stark Nachhaltigkeit gewesen. Und ich bin auch deshalb total happy, dass ich jetzt irgendwie in einem Umfeld arbeiten kann, wo Nachhaltigkeit und im Grunde ja Climate Impact eine Rolle spielen.
Sehr schön. Und du bist aber trotzdem nicht Meeresbiologe geworden. Da steht ja auch noch, dass das was hätte sein können, weil ich hatte gerade letzte Woche in der Schule auch eine Schülerin, die auch sagte, Mensch, Klaus, das ist alles cool mit Energiewende und so. Aber wie ist das mit Meeresbiologie? Macht ihr das auch in Flensburg? Und ich dachte, nein, das können wir nicht.
Ja, das ist irgendwie, ist es dann leider nicht geworden. Ich fand das immer total faszinierend, wenn ich mir so Dokus angeschaut habe, was teilweise die Experten dafür Jobs hatten und was, womit die ihren Tag verbracht haben und an was für spannenden Sachen die arbeiten durften. Insbesondere so, wenn es um meeresbiologische Themen ging. Ich glaube, als ich dann mit der Schule fertig war, habe ich auch festgestellt, dass ich ja doch Lust habe, was zu machen, was mir vielleicht ein bisschen mehr Optionen offen hält. Und da muss man sagen, ist ja so BWL, was ich dann, wofür ich mich dann entschieden habe, eigentlich sehr, sehr gut geeignet, weil man da im Grunde dann auch später noch schauen kann, in welche Richtung man gehen kann. Und das hat mir im Nachhinein dann auch geholfen, weil ich einfach auch vielleicht ein bisschen gebraucht habe, um dann auch wirklich mein Feld und die Themen, die ich wirklich interessant finde, zu finden.
Ja, und vor allem, die können sich auch immer wieder ändern. Also du machst jetzt Tibber, ja, das ist großartig. Ich habe gerade gestern ein Interview mit dem Kurt Tepperwein gehört, der hat 19 Berufe in seinem Leben gehabt. Also und auch ganz krass unterschiedliche Sachen. Also nicht irgendwie hier nur Nuancen mal unterschiedliche Unternehmen beraten, sondern der war
Ja.
tatsächlich ganz unterschiedlich unterwegs. Insofern, sehr gut. Was genau machst du denn jetzt heute bei Tibber? Und wir kommen gleich auf dynamische Tarife, über die ich total gerne sprechen will. Können wir uns deinen Arbeitsalltag vorstellen? Was machst du da jeden Tag Spannendes?
Ja, also ich bin als Geschäftsführer in Deutschland dafür verantwortlich, im Grunde ja, das deutsche Team mit aufzubauen, das Wachstum im deutschen Markt anzutreiben und an den Dingen zu arbeiten, die halt auch darauf einzahlen, ja. Also zu schauen, was sind eigentlich genau die Product-Market-Fit-Themen, die wir uns anschauen müssen. Also haben wir eigentlich schon das perfekte Produkt für den deutschen Markt? Denn auch wenn Energie ja eine klassische Commodity ist, muss man ja sagen, dass die einzelnen Märkte, auch in denen wir unterwegs sind, sehr unterschiedlich sind, auch von den Anforderungen der Kunden und Kundinnen. Und genau deswegen gibt es also ist die Range eigentlich relativ groß von kleineren operativen Themen zu halt auch oft Strategiethemen, wo wir uns anschauen, was ist jetzt aktuell die nächste große Produktinvestition, die wir im deutschen Markt machen müssen, um noch weiter zu wachsen.
Ja, aber das heißt, ihr habt in den unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Produkte, weil ich hätte gedacht, gibt immer den Börsenpreis einfach, es gibt immer eine Grundfee und Angriff. Oder gibt es da tatsächlich Unterschiede, dass ihr in Norwegen was anderes habt als in Deutschland und dann wieder was anderes in Dänemark oder so? Oder wo seid ihr überhaupt aktiver, in welchen Ländern?
Genau. Also ich erzähle vielleicht noch mal ganz kurz ein, zwei Sätze zu Tibber, weil du und ich kennen jetzt Tibber sehr gut,
Ja, gerne.
aber vielleicht das Publikum noch nicht. Also Tibber ist digitaler Ökostromanbieter und Pionier bei dynamischen Tarifen. Das bedeutet, wir haben einen Stromtarif, den man auch abschließen kann wie jeden anderen Stromtarif, wo man dann aber den stündlichen, bald den viertelstündlichen Börsenstrompreis quasi übermittelt bekommt oder abgerechnet bekommt und in Kombination mit der Tibber-App, die so ein bisschen das Herzstück unseres Angebots ist, im Grunde ein cloudbasiertes Home-Energy-Management-System, können unsere Kunden und Kundinnen dann automatisch dann Strom verbrauchen, wenn er günstig ist. Was in der Regel auch bedeutet, dass er einen deutlich höheren Anteil erneuerbarer Energien hat, weil erneuerbare Energien ja die geringsten Gestehungskosten haben. Damit helfen wir dann halt den Menschen nicht nur selber Stromkosten zu sparen, sondern auch die Energiewende zu befähigen, weil man halt dabei hilft, dass ein höherer Anteil an erneuerbaren Energien genutzt wird. Dass gleichzeitig senkt man damit halt auch die ja, die Lastspitzen eigentlich für ne, insgesamt und die Stromkosten für alle. Es hat also auch einen sehr starken systemischen Effekt, wenn man es in die Masse bringt. Und ja, wo kommen wir her? Wir sind eine skandinavische Firma. Wir sind gegründet von Ed und Daniel, einem Norweger und einem Schweden. Das sind unsere Heimmärkte. Da sind wir auch schon sehr, sehr erfolgreich. Also in Norwegen sind wir zweitgrößter Stromanbieter, in Schweden sind wir unter den Top 5. Wir haben im Grunde dann zwei Wachstumsmärkte, zwei weitere, das sind die Niederlande und natürlich Deutschland, unser Markt. Und wir haben vor 5 Jahren, 2020, sind wir in den deutschen Markt eingetreten. Den Tarif, den wir auch in den Nordics haben, also in Norwegen und Schweden, nämlich diesen volldynamischen Tarif in den deutschen Markt gebracht und sind damit auch sehr, sehr stark gewachsen. Wir stellen jetzt aber auch fest, dass wir zwar eine sehr gute Durchdringung haben bei den absoluten Experten und First Movern und technologieaffinen Menschen, ja, Menschen, die vielleicht auch eine Professur im Energiebereich haben. Das ist toll. Aber uns treibt auch um, dass jetzt die nächste Welle an Menschen, die das Thema Elektrifizierung der Mobilität und der Wärme für sich entdeckt, nicht mehr die Early Mover, sondern vielleicht die Early Majority, interessiert sind an einer Lösung, die deutlich einfacher nochmal ist. Die möchten Geld sparen und die möchten was Smartes tun, aber die wollen vielleicht nicht jeden einzelnen energiewirtschaftlichen Zusammenhang durchdringen. Und deswegen schauen wir uns schon auch an, wie wir jetzt für den deutschen Markt dann auch für die nächste Wachstumsphase vielleicht nochmal einen weiteren Tarif aufsetzen können.
Okay, kann ich gut nachvollziehen. Eine Frage noch zu den Ländern. Warum nicht Dänemark? Da habe ich ja auch schöne Kontakte hin. Da sehe ich ja, dass unfassbar viel Flexibilität mittlerweile da stattfindet. Oder sind da einfach schon zu viele andere, dass sie gesagt haben, nee, Dänemark, die sind schon gefühlt durch mit dem Thema Dynamisierung des Endkundenverbrauchs. Da macht es keinen Unterschied mehr.
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich habe ja mal, wie du schon meintest, meinen Master in Dänemark gehabt. Also es ist auch ein Land, das mir irgendwie sehr am Herzen liegt. Warum nicht Dänemark? Kann ich dir tatsächlich gar nicht genau sagen. Ich kann dir sagen, warum Niederlande und Deutschland, und vielleicht waren da die Gründe einfach noch ein bisschen größer. Ja. Deutschland natürlich der größte europäische Markt, riesiges Potenzial. Niederlande relativ hohe Smart Meter Abdeckung schon, verhältnismäßig einfache energiewirtschaftliche Strukturen, Regularien und gleichzeitig sehr, sehr hoher Anteil an Privat-PV. Warum jetzt aber nicht Dänemark, kann ich gar nicht genau sagen, aber vielleicht ist das ja einer der nächsten Märkte.
Ja, weil die tatsächlich, also die haben gefühlt den nächsten Schritt schon gemacht. Also wir schielen ja immer so ein bisschen aus Flensburg nach Dänemark, weil wir uns da gefühlt immer das abgucken können, was in den nächsten 10 Jahren in Deutschland dran ist, ob es Kraft-Wärme-Kopplung war, Elektrokessel war oder sonst was. Und die haben tatsächlich schon Lastverschiebung jetzt erreicht von bis zu 40%, wo ich denke, okay, das ist preisinduzierte Lastverschiebung.
Wow.
Das heißt, man hat gesehen, okay, und die machen tatsächlich, ich habe einen guten Freund, der macht so 5-Tage-Spot-Prognosen. Das heißt, man hat wirklich auch dann so eine Planungssicherheit und weiß, okay, das passiert am Wochenende und so, jetzt ziehe ich mal das Laden vor oder ich, gut, Wäsche waschen ist immer so ein Mini-Ding, mehr oder weniger. Aber die haben tatsächlich schon sehr viel Bewegung im Markt gesehen. Aber lass uns gerne mal über das andere Produkt sprechen, weil ich gebe dir recht, ich finde das cool, dass man im Grunde die 24 oder später die 96 Preise hat und dann im Grunde, ich habe ja Einsatzplanung selber auch lange Zeit gemacht, deswegen für mich ist das im Kopf ein Automatismus, wenn ich sehe, okay, so sieht die Kurve aus für den nächsten Tag, das ist mein Verhalten, das ist das, was ich, keine Ahnung, vielleicht fahren will mit dem Auto oder das ist irgendwas anderes. Für mich rattert das automatisch ab, aber das heißt, das würdet ihr in Zukunft in einem Produkt integrieren, dass das nicht mehr von Kunden Hand gemacht werden muss oder durchdacht werden muss, sondern dass das dann alles automatisch ist oder was schwebt euch davor? Magst du da schon drüber sprechen oder ist das noch top secret?
Also top secret ist es nicht, aber auch noch nicht so, dass ich da jetzt super ins Detail gehen kann. Ich kann aber vielleicht so ein kleines bisschen mehr mal kurz dazu erzählen. Also wie du schon meintest, ne, aktuell haben wir halt ein Produkt, das insbesondere Menschen anspricht, die halt wirklich diesen ganzen Zusammenhang sich verändernder Strompreis, dynamische Tarife, Lastverschiebung komplett durchdrungen haben und meistens halt auch ein Interesse daran haben auch oft ja sehr technisch affin sind, Bastler, sich Systeme gebastelt haben, also wo ich wirklich immer wieder beeindruckt bin. Aber wie du schon meintest, im Endeffekt sehen wir halt auch, dass ja, also der durchschnittliche Stromkunde oder die durchschnittliche Stromkundin in Deutschland sich jetzt für das Thema Strom eigentlich nicht so interessiert. Ja, also bis vor 10 Jahren haben die Menschen sich eigentlich gar nicht für ihren Stromvertrag interessiert. Dann kam die Energiekrise natürlich aufgrund des Angriffskriegs gegen die Ukraine auch und dann die fortschreitende Elektrifizierung der Mobilität und der Wärme. Dadurch wird das Thema Strom und Stromverbrauch relevanter für Menschen, weil zum einen die Preise sich verändert haben und zum anderen die Mengen an Strom, die Leute teilweise verbrauchen, sich verändern. Und es gerät so ein bisschen mehr in Fokus. Und unsere Hypothese ist halt aber schon, dass wir zwar eine sehr, sehr starke Durchdringung haben bei diesen First Movern und Techie-Customern, die halt auch sehr, sehr stark sind und auch krasse Botschafter am Markt sind, worüber wir auch sehr stark über Empfehlungen gewachsen sind. Aber für jetzt die nächste Welle suchen wir eigentlich einen, also werden wir voraussichtlich einen Tarif bauen, der im Grunde so diese ganze Komplexität hinter einem sehr einfachen Angebot im Grunde verbirgt. Also ich sage jetzt einfach mal als Beispiel kostenfreies Laden deines E-Autos zu bestimmten Zeiten. So, das ist sehr einfach kommunizierbar. Da muss man nicht viel verstehen. Und dann haben wir dahinter quasi diese ganzen Dinge, die wir da bei Tipper tun, wie jetzt den dynamischen Tarif mit den sich verändernden Preisen und dann in Zukunft auch in Deutschland ja einen VPP Revenue Share, also unser virtuelles Kraftwerk, das wir ausrollen, wo wir einen Teil der Umsätze an unsere Kunden und Kundinnen geben, zusätzlich dann die zeitvariable Netzentgelte. Alles das kann sich dann dahinter verbergen, ohne dass wir das quasi einzeln erklären müssen. Und so bleibt quasi der Großteil der Komplexität verborgen. Das ist so ein bisschen die Idee, die wir da verfolgen.
Aber um das zu schaffen, müsstet ihr ja wahrscheinlich anfangen, den Verbraucher tatsächlich zu steuern und zu regeln, dass der, das bleiben wir beim Auto, dass im Grunde ihr vorgebt, okay, jetzt macht es Sinn, das zu laden, zu entladen vielleicht auch, keine Ahnung, es wird ja hoffentlich auch mal irgendwann möglich sein. Und das ist natürlich wieder auch so ein Spagat. Der Deutsche hat ja da echt einen Vogel, was das angeht. Der will ja immer seine eigene Ölheizung nebenan stehen haben und glaubt, dass es dann sicherer ist. Aber das haben wir bei Fernwärme immer gesehen, dass im Grunde da die Dänen da immer total happy waren, wenn sie in der Gemeinschaft sich versorgen lassen und der Deutsche würde seinen eigenen Kessel haben und auf Nummer sicher gehen. Und ich weiß nicht, inwiefern man ihm das schmackhaft machen kann, dass er selber es gar nicht so gut gesteuert bekommt, wie ihr es für ihn übernehmen könntet.
Ja, genau. Also wir müssten die Steuerung übernehmen. Das tun wir aber im Endeffekt auch schon heute, ne? Also mit unserem dynamischen Tarif und unserem Smart Charging Feature, wo wir dann sagen, okay, dein E-Auto, das lädt jetzt nicht, wenn du abends um 19 Uhr nach Hause kommst und nach dem Standardlastprofil sowieso alle Strom verbrauchen und das systemisch und aber auch mit einem dynamischen Stromtarif eher teuer wäre, sondern wir verlagern deinen Ladevorgang dann einfach Richtung 1 bis 3 Uhr morgens. Das passiert ja schon heute und da sehen wir auch, dass unsere User damit auch einverstanden sind, soweit es eine gewisse Transparenz gibt. Ja, das muss irgendwie klar sein, wann lädt jetzt das eigentlich das Auto und am besten auch schon irgendwie jetzt für unsere aktuellen Kunden und Kundinnen, warum. Gleichzeitig auch eine gewisse Kontrolle. Also wir gewähren ja in der App auch die Kontrolle beziehungsweise die Möglichkeit, dass man sagt so, nee, ich lade jetzt einfach genau jetzt oder ich habe hier meine sehr geeigneten Parameter, welchen Ladestand ich eigentlich grundsätzlich haben möchte im Auto und was so meine Fahrgewohnheiten sind und so weiter, ne? Also wir glauben schon, dass es da ein Interesse an Entlastung gibt, aber das muss Hand in Hand gehen mit auch Transparenz und der Möglichkeit, auch selber Präferenzen einzustellen.
Da fällt mir gerade auf, ich nutze das Smart Charging ja gar nicht, weil ich ja am Anfang, und ich bin schon, weiß ich nicht, keine Ahnung, 2, 3 Jahre Kunde oder sowas, festgestellt habe, dass meine Solaranlage da, also der Überschuss, das Überschussladen im Sommer noch nicht abbildbar war. Geht das mittlerweile? Das habe ich gar nicht mehr weiter verfolgt, muss ich zu, oder ist das noch ein Wunderpunkt und da müsst ihr nochmal ran?
Das ist tatsächlich ein hervorragendes Stichwort. Also wir haben jetzt tatsächlich vor kurzem ein neues Solar Charging Feature nennen wir das, gelauncht. Das heißt, ja, Eigenverbrauchsoptimierungs-Feature, wo wir im Grunde mit dem Tibber Pulse, also dem optischen Lesekopf, den man auf seinen digitalen Zähler draufpacken kann, dann aus unserer Sicht eine der bestmöglichen Eigenverbrauchsoptimierungen aktuell im deutschen Markt bekommen kann. Das ist automatisch auch mit inbegriffen als Teil quasi der App, wenn man einen Stromtarif bei uns hat. Andere Anbieter berechnen dazu ja nochmal irgendwie 5 bis 10 Euro extra. Und das rollen wir gerade aus, ist auch jetzt schon verfügbar. Das heißt, du kannst da jetzt auch sehr gerne, wenn du schon Pulse hast, das einfach mal testen.
Ja, den Pulse habe ich. Der ist ehrlicherweise, obwohl ich das nicht nutze, gern benutzt bei mir, weil ich gucke tatsächlich ganz oft in den Pulse-Werten rein, weil das sind ja die schnellsten, die ich habe. Also alles andere ist ja, keine Ahnung, entweder viertelstundenweise oder, gut, ich könnte aus dem Zähler runterrennen, der zeigt es auch an, aber ich renne selten in den Keller, um das anzugucken, um praktisch zu sehen, okay, klappt es jetzt mit der Überschussladung am Auto? Klappt jetzt, keine Ahnung. Hat meine Frau noch irgendwie zusätzlich die Waschmaschine und den Trockner angemacht, sodass es dann doch wieder mit meinem Plan nichts funktioniert und da irgendwas gegen anarbeitet? So, für den habe ich oft im Einsatz und vielen Dank für den Hinweis. Dann gucke ich mal, ob ich das da wieder reinmache, weil ich bin im Augenblick bei EVCC gelandet. Das ist so eine auch nette Lösung, aber mit einem eigenen Raspberry Pi und Fummelkrams und wenn da irgendwelche Updates an irgendwelcher Stelle kommen, haut das wieder alles nicht hin und das ist dann manchmal schon nervig.
Ja, nee, also genau, geht jetzt über den Pulse, nahtlos mit der App integriert, probier es gerne mal aus. Das sollte vielleicht an der Stelle ein bisschen ja, ein bisschen smoother sein. Und wie du schon meintest, das ist ja auch genau der Grund, warum wir den Pulse, diesen optischen Zähler auch gebaut haben, weil wir dadurch halt Menschen ermöglichen, ihren Live-Stromverbrauch in der App zu sehen. Im 2-Sekunden-Takt wird er übertragen. Und das hilft aus unserer Sicht wahnsinnig auch für ein Verständnis des eigenen Stromverbrauchs, aber halt auch, um ja, seinen Stromverbrauch vielleicht zu reduzieren, Stromfresser zu identifizieren, ja, weil man halt sieht, okay, den Kühlschrank, den ich hier seit 30 Jahren habe, der hat irgendwie anscheinend so eine krasse Grundlast in meinem Haushalt, dass es vielleicht einfach Sinn macht, den mal jetzt irgendwie auszutauschen oder halt auch durchs An- und Ausstellen von anderen Dingen einfach mal schauen kann, okay, was sind eigentlich die Dinge, die jetzt wirklich bei mir viel Strom verbrauchen und Geld kosten.
Ja, kann ich nachvollziehen. Wird mittlerweile bei mir zumindest dadurch erschwert, dass der Heimspeicher das immer alles wieder wegbügelt. Weißt du, der Heimspeicher ist ja auch flink. Das heißt, wenn ich irgendwas zuschalte, was dann für einen kurzzeitigen Bezug sorgt, ist der Heimspeicher eigentlich immer wieder ruckzuck dabei zu entladen. Und deswegen, also ich finde das Feature super. Ich bleibe dabei. Ich habe das ja im Grunde, also ich glaube, ich habe es erfunden wurde vom BMW, aber die haben ja die ersten, die momentan Verbrauch im Auto mal angezeigt, wo man dann sehen konnte, um Gottes Willen, ich verbrauche jetzt, weiß nicht, 45 Liter auf 100 Kilometer, wenn ich beschleunige. Und dadurch hat man tatsächlich da aktiv gesehen, okay, das Verhalten des Fahrers wird verändert. Man gibt nicht mehr Vollgas und bremst, sondern macht was anders. Und ich finde das total clever. Bloß der Heimspeicher stiehlt insofern bei mir die Transparenz, weil da halt immer gleich dagegen arbeitet.
Okay. Ja, verstehe. Ja, du hast anscheinend aber auch ein ganz schön fortgeschrittenes System, klassisches Prosumer-Setup.
Ja, wobei die Heimspeicher, die rollen ja auch aus im Augenblick. Also ich habe jetzt gerade eine Präsentation vom Studenten gesehen, dass ja bis 2018, also da hat man eine PV-Anlage gebaut und fertig und jetzt haben ja alle einfach eine Heimspeicher, also praktisch einen kleinen Elektrospeicher mit dabei und die sind in der Regel ja darauf getrimmt, dass sie so einen Nullausgleich fahren, dass sie im Grunde schauen, dass alles, was von der Solaranlage kommt, schön eingespeichert wird, solange was da ist und wenn das verbraucht wird, das natürlich auch erstmal auf den Speicher abgedeckt wird, sodass tatsächlich das ein Stück weit verschmiert wird und man nicht mehr so genau sehen kann, okay, jetzt habe ich den Wasserkocher eingeschaltet, da muss man schon schnell sein und gucken, okay, ich habe 4 Sekunden Zeit, um mich zu sehen, weil dann ist der Heimspeicher da und hat das wieder ausgeglichen.
Ja, klar. Ja, das ist ein großes Thema, ne? Also mittlerweile werden ja eigentlich kaum noch PV-Anlagen verkauft ohne Speicher, weil einfach man dadurch nochmal auch den Eigenverbrauch so stark optimieren kann und das im Grunde der größte Hebel ist, den man hat, ne, um Stromkosten zu sparen.
Ja. Was sagst du denn eigentlich zur Pflicht, dass hier alle jetzt einen dynamischen Stromtarif anbieten müssen? Ich frage deswegen nach, weil ich habe ja viele Stadtwerke als Kunden und gerade was haben wir heute Mittwoch? Am Montag? Nee, letzte Woche Freitag hatte ich ein Vorgespräch für einen Workshop bei einem Stadtwerk. Und dann sagte der Marketingleiter oder der Vertriebsleiter, ja, ich hatte in meinem Netzgebiet eigentlich 5 interessierte Kunden, die sich gemeldet haben und Bock hatten. Ich dachte, okay, 5 Kunden hast du safe. Und dann haben sie alle nicht abgeschlossen, weil sie alle gefühlt bei euch waren. Und ich dachte, okay, ihr habt wahrscheinlich in allen Netzgebieten alle Kunden abgefischt, die irgendwie so als First Mover diesen dynamischen Stromtarif wählen würden, aber die sind halt jetzt weg und alle anderen haben halt keine Lust, kein Interesse. Und wie schätzt ihr die Lage da ein, dass jetzt im Grunde es nicht nur euch gibt und eine Handvoll andere, sondern jetzt theoretisch 800 weitere, die auch einen dynamischen Stromtarif anbieten sollen?
Ja, also ich sehe das eigentlich grundsätzlich positiv, weil ich glaube, dass es halt dem Thema dynamische Tarife und halt Flexibilität, haushaltsnahe Flexibilität auch zu mehr Bekanntheit verhilft. Und ich glaube schon, dass es auch am Ende für Tibber hilfreich ist, weil ja, das ist halt natürlich das Thema, womit wir groß geworden sind, wo wir auch eine gewisse Pionierrolle haben. Das heißt, ich kann mir schon auch vorstellen, dass wenn man dann mal als Verbraucher oder Verbraucherin über dieses Thema stolpert, dass man sich dann anschaut, vielleicht, okay, wer sind da eigentlich so die etablierten Player und wer macht das gut? Insofern, ich glaube, aus Tibber-Perspektive ist das eigentlich ganz positiv. Man muss natürlich schon sagen, du hast jetzt auch gerade beschrieben, also ich glaube, dass das bei der Marktstruktur, die wir haben, irgendwie knapp 900 Energieversorger in Deutschland schon viele vor große Herausforderungen stellt. Ja, und insofern, ja, glaube ich wirklich auch schwierig ist umzusetzen. Das sehen wir auch in der Praxis. Ja, viele von den kleineren Stadtwerken, aber teilweise auch größere Energieunternehmen verstecken den Tarif, den dynamischen irgendwo auf der eigenen Seite, hoffen, dass den auf gar keinen Fall jemand abschließt, weil das halt ein Riesenaufwand ist gegen alle etablierten Prozesse. Ja, deswegen auf der einen Seite glaube ich für so Bekanntheit und Etablierung sinnvoll, auf der anderen Seite ja, marktwirtschaftlich, ob jetzt jedes kleinste Stadtwerk da selber den Aufwand betreiben muss und einen dynamischen Tarif bauen zu müssen, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist.
Ihr könnt aber nicht helfen, dass ihr so eine White-Label-Lösung anbietet. Weil das wäre für mich eigentlich wieder clever, dass man sagt, okay, natürlich kann das Stadtwerk vor Ort, wo im Grunde vielleicht auch die älteren Menschen mehr Vertrauen zu haben, weil die seit 150 Jahren da Kunde sind, dann das grüne Logo drauf machen, aber im Hintergrund läuft eure Software. Sowas habt ihr noch nicht überlegt oder wäre das was? Weil daran scheitert es bei vielen Stadtwerken im Augenblick, dass halt der Softwareanbieter nicht um die Ecke kommt.
Ja, du, also ist genauso wie du sagst, ne? Wir haben darüber nachgedacht, weil im Endeffekt ist es so, also ein Geschäftsführer von einem Stadtwerk hat mal auf der eWorld zu mir gesagt, wollt ihr uns nicht eine White-Label-Lösung bereitstellen, weil ich weiß, dass viele Menschen in unserem Gebiet bei euch keinen Stromtarif abschließen, weil die euch nicht kennen. Aber wenn wir den anbieten würden, dann wäre das nochmal was anderes, ja, weil das ist ja so eine auch ein Vertrauensthema und starke lokale Loyalität oft von Verbrauchern und Verbraucherinnen. Das heißt, wir haben uns tatsächlich das Thema auch mal angeschaut, es auch überlegt. Am Ende des Tages muss man da sagen, wir haben so viele Themen, dass wir einfach sehr, sehr stark priorisieren und fokussieren müssen und uns im Endeffekt deswegen dagegen entschieden haben.
Okay. Schade, weil, also ich glaube tatsächlich schon, dass auch gerade, was du gerade beschrieben hast, Melli, mit einem neuen Produkt, dass man da im Grunde eine größere Zielgruppe ansprechen will, das würde man womöglich ohne ein neues Produkt einfach nur durch diesen neuen Vertriebskanal, dass die Stadtwerke das rausposaunen und nicht so, wie du es machen, wie sie es jetzt machen und sagen, auf der vierten Unterseite habe ich den dynamischen Tarif versteckt, dass ja keiner ihn sieht, sondern da steht dann oben drauf und sagt hier, keine Ahnung, mit Kooperation mit einem tollen Dienstleister, keine Ahnung, ob sie sagen müssen, bin ich mir sicher, dass sie wahrscheinlich auf einen Schlag die Kundenanzahl also vervielfachen würde, weil die im Grunde viele trauen oder folgen den Stadtwerken ja blind, wenn die das sagen, was ja positiv ist, weil sich da ja auch jeder reinhängt. Die kommen ja auch nachts um 3, wenn irgendwie der Strom ausfällt und machen so lange weiter, bis der Strom wieder funktioniert. Das ist ja,
und wir sehen ja auch, dass Vertrauen beim Stromlieferantenwechsel ein Riesenthema ist. Ja? Also das ist schon wichtig für die Menschen. Was man dann allerdings auch wieder sieht, es gibt ja Unternehmen, die das tun, ja, die also eine White-Label-Lösung in dem Bereich anbieten. Und da hört man schon, dass es oft dann daran scheitert, dass man einfach sehr, sehr lange Vertriebszyklen, Sales-Cycles hat mit den Stadtwerken. Ja, also es dauert einfach, es ist im Grunde dann auch ein gewisses Beratungsbusiness, das alles aufzusetzen. Insofern skaliert der Case dann schon wieder nicht so schön, wie man sich das vielleicht vorstellen würde.
Okay, gut, alles gut. Seht ihr eigentlich, ich hatte ja eben über die dänische Verhältnisse gesprochen, seht ihr auch in Deutschland bei euren Kundinnen und Kunden, dass die tatsächlich auch eklatant ihr Verhalten verändern und sagen, okay, ich versuche es mal auseinanderzuhalten. Es gibt ja im Grunde dieses, wo ihr eingreift und Smart den Ladevorgang steuert, da wird es ja safe so sein, dass ihr im Grunde das in die Nachtstunden schiebt. Gibt es da einen großen Unterschied, wo ihr in der App steuert und es in Anführungszeichen dann strommarktdienlich macht? Oder sind die sich selbst verhalten, genauso krass drauf, weil die im Grunde alles die First Mover sind, die dann auch ihr Verhalten ändern? Oder sagst du, nee, im Schnitt, keine Ahnung, ist das eine besser als das andere?
Ja, also ganz grundsätzlich haben wir dazu tatsächlich jetzt auch gerade mal Daten geteilt und wir sehen sehr, sehr stark, dass wir eine Abweichung von unseren Kunden und Kundinnen haben in ihrem Verbrauchsverhalten zum Standardlastprofil, ne? Also es ist wirklich cool zu sehen, da wird einfach stark Strom verbraucht, wie wir vorhin schon besprochen hatten, zwischen zum Beispiel 1 und 3, 4 Uhr morgens, wo einfach sehr wenig Nachfrage herrscht, auch in den Mittagsstunden, wo wir oft günstige Preise haben, auch oft Negativpreise jetzt im Sommer. Abends haben wir im Grunde so die Spitze des Standardlastprofils gegen 19, 20 Uhr und da haben wir dann immer noch mal eine kleine Verbrauchsspritze so gegen 17 Uhr, wo dann noch mal vorher quasi ein bisschen Strom genutzt wird, bevor dann die Preise wieder so stark hochgehen. Also man sieht sehr, sehr klare Abweichungen zum Standardlastprofil. Das ist schon mal cool zu sehen. Natürlich ist es so, dass die wirklich großen Lasten automatisch verschoben werden durch die Tibber-App, ja, durch Smart Charging vom E-Auto, durch auch Smart Charging von Batterien. Das ist das, wo wir wirklich diesen vollen Komfort, die volle Automatisierung leisten können und auch die größten Kosteneinsparungen für die Kunden und Kunden. Wir sehen aber auch, also wir haben tatsächlich auch viele Menschen, die in urbanen Regionen wohnen und einfach sehr, sehr interessiert an dem Thema Flexibilität, dynamische Tarife sind, nachhaltiger Verbrauch, ja, denn klar, man kann jetzt natürlich einen Ökostrom beziehen, der über quasi Herkunftszertifikate grün ist, aber wenn man die Möglichkeit hat, Strom dann zu verbrauchen, wenn man halt einen tatsächlich höheren Anteil erneuerbaren Energien im Netz hat, dann ist das ja auch nochmal eine andere Form der Nachhaltigkeit, die viele Menschen, glaube ich, auch antreibt. Und da sehen wir schon, dass wir auch Menschen haben, die dann ganz gezielt kleine Dinge tun, die da auch schon einen Unterschied machen. Ja, also zum Beispiel die Spülmaschine dann nicht um 19 Uhr nach dem Essen direkt anmachen, sondern einfach die Zeit vor Wahl drücken, die auf Nacht stellen. Und wenn du das dann 30 Mal im Monat machst, spart dir das jetzt keine hunderte Euro, aber spart dir ein paar Euro und du weißt, du tust was für die Energiewende. Und das motiviert tatsächlich auch sehr, sehr viele Menschen, die wir bei unseren Kunden und Kundinnen immer wieder sehen.
Ja, total spannend. Und welches Maß setzt ihr an, um praktisch die Verschiebung zu beurteilen? Gibt es einen Prozent? Aber also ich hätte gerade überlegt, wenn ich das beurteilen soll, wie gut jetzt die Verschiebung schon funktioniert, würde ich wahrscheinlich sagen, okay, wie verändert sich der durchschnittliche Strompreis, der praktisch gezahlt werden muss? Weil das ist ja im Grunde ein schöner Maßstab, wo man sagen kann, okay, durch das Verschieben wird, keine Ahnung, 20% Strompreis eingespart oder sowas in die Größenordnung. Oder wie könnt ihr das beurteilen? Also hast du die Frage verstanden, so grob?
Also wir wissen ja, wie viel Strom verbraucht wird von unseren Kunden und Kundinnen. Ja, das können wir quasi auch bei uns datentechnisch sehr, sehr schön darstellen. Und da können wir dann einfach einen Graphen mit dem Standardlastprofil drüberlegen und dann sieht man im Grunde diese zwei Linien, wie die abweichen. Ich habe dazu auch vor 1, 2 Wochen gemacht, wo man sich das mal anschauen kann. Also
Wo hast du den Post gemacht? Bei LinkedIn oder wo hast du den
bei
gemacht?
LinkedIn,
Okay, den
genau,
gucke ich mir auf
ja.
jeden Fall nochmal. Das finde ich spannend. Ich weiß auch mal nicht, was mir LinkedIn ausspielt. Die spannenden Sachen wie von dir zum Beispiel, die kommen nicht raus und ich gucke dann immer andere Sachen an. Also ich gucke ja eh nicht so viel darum, aber den muss ich auf jeden Fall mir angucken. Das ist spannend.
Ja, der Algorithmus entwickelt sich da auf jeden Fall stetig weiter. Also es ist, muss man irgendwie dranbleiben. Ist mir auch immer nicht ganz klar, was da am Ende dann ausgespielt wird und was nicht.
Ja. Und da sieht man dann wirklich optisch klar, dass es anders ist. Und du hast ja gerade dieses Smart Charging von dem Batteriespeicher angesprochen. Da ist das Game ja eh so. Also wenn ich, also im Sommer bin ich ja Solaranlage und bin ja eh raus aus dem System oder weniger. Ich bin ja sowieso aktiver Tipperkunde gefühlt zwischen Oktober und März, würde ich mal behaupten. Ansonsten hänge ich zwar irgendwie da drin, aber versorge mich überwiegend selber. Und da bin ich ja so, ich habe ja im Grunde immer 2 Stunden des Tages, haue ich die Batterie voll. Das heißt, mein Standard-Lastprofil sieht eigentlich so aus: immer die 2 günstigsten Stunden des Tages decke ich meinen kompletten Verbrauch. Und wenn das Elektroauto dazukommt, dann kommt das vielleicht auch nochmal da on top. Das heißt, mein Standard-Lastprofil ist ja völlig versaut. Also, das ist ja völlig neben der Spur. Da ist ja nichts mehr mit hier Höcker und morgens ein bisschen, abends ein bisschen oder sowas,
Ja.
sondern nachts zwischen 2 und 4 alles rein und dann endet restlicher Tag nichts.
Ja, und da sieht man tatsächlich auch mit die größte Abweichung, ne? Also, wie gesagt, Standardlastprofil ist ja wirklich so, dass es dann zum späten Abend sehr, sehr stark runtergeht, der Verbrauch, der prognostizierte. Und wir sehen halt, vielleicht kannst du es auch nochmal einblenden, wir können es dir auch nochmal rüber schicken, dass man dann genau um diese Zeit, wenn also der prognostizierte Verbrauch im Standardlastprofil so stark runtergeht, dass dann bei uns und also bei unseren Kunden und Kundinnen so gegen wirklich 12 bis 3 Uhr nochmal wirklich sehr, sehr stark Strom bezogen wird. Und ich denke, das sind dann auch am Ende viele Menschen, die bei uns sind, die genau wie du dann ihr E-Auto oder ihren Heimspeicher vollladen. Und da einfach die paar günstigsten Preise des Tages abgreifen, weil sie sich ansonsten halt auch sehr, sehr stark selbst versorgen, hohen Autarkiegrad haben, ne? Und also darauf ist auch unser Produkt ausgerichtet, dass wir im Grunde einen auch sehr guter Reststromlieferant sind für Menschen, die halt schon Prosumer sind, die selber auch schon eine PV-Anlage haben und Strom produzieren.
Ja, ich habe es, glaube ich, gefunden. Das ist es, oder? Jetzt sind diejenigen, die den Podcast hören, natürlich im Nachteil, weil nur die, die das Video sehen, können jetzt sehen. Das ist der Post, den du meinst, oder? Vergleich Haushaltslastprofil versus. Ah, nee, PV-Stromproduktion. Nee, das ist es nicht.
Nee, das ist
Verflixt.
er tatsächlich nicht. Ich
Genau.
kann ihn gerade noch mal raussuchen. Dauert nicht lange. Oder ich schicke ihn dir im Nachgang noch mal rüber.
Ja. Genau, machen wir im Nachgang. Ich dachte, jetzt
Ja.
würde ich immer so einen ganz schnellen reinkriegen. Wobei, hat sich schon gelohnt, dass ich da reingegangen bin. Ich bin tatsächlich über die Smart Meter nochmal gestolpert. Über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Das heißt, dieser Smart Meter Rollout, der in Deutschland seit gefühlt 15 Jahren intensiv vorbereitet wird und immer ganz, ganz kurz vorm Durchbruch steht. Ich weiß noch, 2016 Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende oder Neustart oder wie das Ding hieß oder keine Ahnung was. Da dachte ich, jetzt geht's wirklich durch die Decke. Ich war der Projektleiter beim Stadtwerk Flensburg. Jetzt wollten wir alles retten und wollten im Grunde da total steil gehen. Und jetzt habe ich gerade vorgestern am Montag einen Workshop gemacht, wieder mit verschiedenen Netzbetreibern aus dem Land Schleswig-Holstein und alle wieder am Jammern, wie wenig da passiert ist wie schätzt ihr die Lage ein? Das muss ja für euch auch dramatisch schlimm sein in Deutschland. Und gerade wenn ihr Deutschland mit Niederlande vergleicht, die ja wahrscheinlich da einfach Lichtjahr voraus sind.
Es ist ein Riesenthema für uns, ne? Denn man braucht einen Smart Meter, um einen dynamischen Stromtarif nutzen zu können und wirklich Geld sparen damit zu können. Und deswegen treiben wir es in Deutschland sehr, sehr stark voran. Wir haben die Smart Meter Initiative gegründet, gemeinsam initial mit Octopus Energy und ein paar weiteren. Mittlerweile sind über 20 Unternehmen, wo wir im Grunde ja versuchen auch politische Ansatzpunkte der Politik Ansatzpunkte zu geben, wie man den Smart Meter Rollout vereinfachen und beschleunigen kann, wo wir im Grunde auch für das Thema Smart Meter sensibilisieren, ja, weil also ein Smart Meter an sich interessiert jetzt den durchschnittlichen Verbraucher oder Verbraucherin nicht, sondern im Grunde was kann man damit eigentlich ermöglichen an Kosteneinsparungen zum Beispiel bei den Stromkosten und wo wir gleichzeitig aber auch mit den grundzuständigen Messstellenbetreibern zusammenarbeiten und schauen, wie wir Prozesse vereinfachen können. Das ist ein großes Thema bei uns und wo wir uns zum Beispiel auch sehr stark für ein Smart Meter Light einsetzen, ja, also einen vereinfachte Zählerlösungen, die wir ergänzend zum Pflicht-Rollout, also zu allen Haushalten, die über 6.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch haben oder steuerbare Verbrauchseinrichtungen mit ab 4,2 Kilowatt Leistung, die sind ja im Pflicht-Rollout und die bekommen diese sehr, sehr komplexe Smart-Meter-Lösung, die wir aktuell verbauen. Und das ist auch okay, das macht auch Sinn. Aber dass wir halt den Haushalten, über die wir gerade schon gesprochen haben, vielleicht in den Städten, die auch ein Interesse an dynamischen Tarifen und Flexibilisierung haben und Kosten sparen möchten, mit kleineren Verbrauchern wie Trockner, Waschmaschine, Spülmaschine, dass wir denen im Grunde eine deutlich günstigere, vereinfachte Zählerlösung bereitstellen über einen Smart Meter Light. Das ist eins unserer großen Themen, das wir darauf vorantreiben. Aber zu deiner initialen Frage zurück. Ja, wir wissen, dass wir in Deutschland absolutes europäisches Schlusslicht sind beim Smart Meter Rollout. Wir haben jetzt aktuell 2,8% der deutschen Haushalte, die einen Smart Meter haben. Wir sind beim Pflicht-Rollout, also bei diesen Gruppen, die ich eben schon angesprochen habe, bei 15%, wollen da bis Jahresende auf 20% kommen. Wir wissen aber auch, dass, wir haben auch schon über die Marktstruktur gesprochen, dass bei den knapp 900 Messstellenbetreibern, die wir in Deutschland haben, dass 600 noch unter 5% Abdeckung in ihrem Netzgebiet sind, also unter 5% der Haushalte haben einen Smart Meter und 300 haben noch keinen einzigen installiert. Ja, also
keinen, krass.
Ja, da sind wir an dem Punkt, wo wir als Tibber sagen, damit können wir nicht zufrieden sein. Da müssen wir einfach strukturell Dinge verändern. Das sind Themen, wo wir uns auch sehr, sehr sehr stark für einsetzen mit vielen anderen innovativen Energieunternehmen. Und jetzt, um den Sprung ins Internationale zu machen und unsere anderen Märkte, denn wir sehen halt einfach, was eine hohe Smart-Meter-Abdeckung auch mit sich bringt. Ne? In Norwegen haben wir einen Voll-Rollout, in Schweden haben wir einen Voll-Rollout, in Norwegen haben mittlerweile 93% der Haushalte einen volldynamischen Tarif. Es werden ja auch nur noch E-Autos zugelassen, also da ist man uns einfach, ich würde sagen, 10, 15 Jahre voraus. Aber halt auch in den Niederlanden haben wir eine sehr, sehr hohe Smart-Meter-Abdeckung und man sieht einfach, dass das schon auch Geschäftsmodelle, innovative Geschäftsmodelle, die halt Flexibilität fördern, unterstützt. Ja, und dass einfach auch aus dem Markt heraus dann eine viel größere Nachfrage und auch ein größeres Verständnis überhaupt für die Chancen von dynamischen Tarifen und Flexibilität kommt.
Und aber das finde ich spannend. Das heißt, in den Ländern, wo schon der Vollrollout da ist, wie hat sich das Verhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher angepasst? Weil ich könnte mir vorstellen, ich habe jetzt schon mehrfach gehört, es gibt auch schon so Ideen, dass man im Grunde so 2 kWh, 3 kWh Batteriespeicher einfach in die 220 Volt Schoko-Steckdose reinsteckt und man dadurch im Grunde sich weiterhin im Haushalt ganz normal verhalten kann, Anführungszeichen, und diese kleine Batterie im Grunde immer die 2 billigsten Stunden nutzt und man die anderen 22 Stunden im Grunde dann daraus lebt. Gibt es das da in Norwegen, in Schweden, in Holland oder sagst du, nee, die haben tatsächlich ihr Verbrauchsverhalten, wie du es eben beschrieben hast, angepasst und waschen dann auch, wenn die Strompreise günstig sind?
Also ob diese Kleinspeicherlösungen in der Form schon so genutzt werden in den Märkten, kann ich ehrlicherweise gar nicht genau sagen. Ich glaube schon, dass grundsätzlich ein größeres Bewusstsein, insbesondere in den skandinavischen Ländern, dafür herrscht, ja, wann, wie verhält sich eigentlich der Strompreis? Ja, also das ein Fixpreis, wie wir in Deutschland kennen, wie im Grunde 98% der Menschen in Deutschland ihn haben, ein künstliches Produkt ist und nicht der Realität am Markt entspricht. Das Verständnis ist, glaube ich, in den Nordics deutlich ausgeprägter. Ich denke schon, dass auch so die täglichen Entscheidungen im Haushalt dann vielleicht da ein bisschen bewusster entschieden werden. Aber wir sehen halt einfach, dass wir da auch ganz andere Bedingungen haben, weil wir einfach schon eine viel, viel weiter fortgeschrittene Elektrifizierung der Mobilität und der Wärme haben. Ne? Also Wärmepumpen, eine Technologie, wo wir in Deutschland teilweise immer noch skeptisch sind, auch aufgrund von, ja, vielleicht Robustheit bei Kälte, haben die in Skandinavien, wo es deutlich kälter ist, ja, schon wirklich also komplett durchgesetzt und ist akzeptiert als die smarteste Art zu heizen. Und genauso ist es bei der E-Mobilität. Ja, wie gesagt, also in Norwegen werden seit diesem Jahr nur noch E-Autos zugelassen. Und das das sind am Ende natürlich so die großen Verbraucher, die den größten Unterschied auch machen bei der Flexibilisierung. Ja.
Ja. So, Merlin, die Zeit ist abgelaufen. Insofern noch die letzte Frage. Wenn du jetzt ich wärest, was würdest du dir selbst noch für eine Frage stellen? Sprich, war das noch offen? Möchtest du noch irgendwas loswerden ganz am Ende?
Ja, also wir haben das Thema Smart Meter Light kurz angesprochen und Smart Meter. Ich bin eigentlich erstaunt, dass wir es jetzt erst zum Ende angesprochen haben, weil wenn man über die Energiewende in Deutschland spricht, ist ja eigentlich das Thema Smart Meter Rollout und die sehr geringe Abdeckung in Deutschland immer eins der ersten Themen, auf die man stößt. Ganz erfrischend, dass wir damit diesmal mal nicht angefangen haben.
Ja, aber das ist ja mein Wesen. Also ich bin ja immer jemand gewesen in der Energiebranche. Ich habe immer geguckt, was geht, was kann ich verändern, was ist in meinem Einflussbereich. Ich finde dieses Modell des Eis so schön. Ei heißt praktisch Einflussbereich und Interessensbereich. Und Interessensbereich ist das, wo man sich immer darüber aufregen kann. Und ich gucke immer auf meinen Einflussbereich, dass ich im Grunde auf das gucke, was ich beeinflussen kann. Und das macht das Leben so viel einfacher. Und irgendwie habe ich die Frage dann irgendwie wieder gesehen. Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Ja. Gut,
das, das heißt, das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Also und das Thema ist auch allgegenwärtig und teilweise auch ein Kampf gegen Windmühlen. Aber dazu würde ich auf jeden Fall auch gerne nochmal vielleicht jetzt ein, zwei Sätze sagen. Wir haben kurz gesprochen über die Smart Meter Initiative und wie wir uns mit anderen Unternehmen für den Smart Meter Rollout einsetzen und vor allen Dingen auch das Thema Smart Meter Light, was ja sehr, sehr kontrovers diskutiert wird in der Branche aktuell. Und wir glauben sehr, sehr stark daran, dass auch mit den der Situation im Markt, die wir jetzt gerade sehen, den Solarspitzen, der fehlenden Flexibilität, dass wir am Ende gar nicht daran vorbeikommen werden, im Grunde eine pragmatischere, einfachere Lösung an intelligenter Zählertechnik in den Markt zu bringen. Ja, wir halten am Smart Meter dem klassischen für die Pflicht-Rollout-Fälle fest, aber man kann, denke ich, parallel für Haushalte, die nicht in dieses Pflicht-Rollout-Muster fallen, auch eine einfachere Lösung bereitstellen, die einfach nur TAF 7 kann, den Tarifanwendungsfall 7, wo also viertelstündlich die Zählerwerte übertragen werden. Das reicht vollkommen aus für eigentlich alle spannenden Sachen, die man da im Moment als Verbraucher oder Verbraucherin nutzen kann. Dynamische Tarife brauchen eigentlich nur eine viertelstündige Übertragung der Verbrauchswerte.
Und dann auch gar keine Steuerung dabei, also keine TLS-Schnittstelle, die wird da komplett außen vor bleiben, ne? Also es wird nicht aktiv.
Das würde da komplett außen vor bleiben, genau. Also da kann man dann entweder manuell seine kleineren Verbraucher in der Wohnung steuern. Das ist natürlich eine Möglichkeit, glauben wir nicht, dass das jetzt so wahnsinnig in der Masse erfolgreich sein wird, aber man kann halt auch perspektivisch dann die kleineren Verbraucher automatisch steuern lassen. Wir haben beispielsweise mit BSH, mit Bosch Siemens Home Appliances, dem größten Hersteller von Haushaltsgeräten, also Whiteware, Spülmaschinen, Waschmaschinen, Trockner, haben wir eine Kooperation, wo über die Smart Start Funktion automatisch der Trockner dann gestartet wird, wenn also die Preise niedrig sind, wenn man einfach auf den Knopf gedrückt hat. So, und wir würden gerne einfach auch, um langsam mal ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen für intelligente Messsysteme, für Smart Meter, für Flexibilisierung, würden wir halt gerne mehr Menschen Zugang geben. Das geht aus unserer Sicht auch über eine einfachere Zählerlösung wie halt einem Smart Meter Lite. Und der wäre halt nicht nur kostengünstiger von der Hardware her, sondern der kann dann auch einfach ganz regulär innerhalb der des Austauschs der Eichfrist, ja, aktuell werden auch digitale Zähler ja nach 8 Jahren erneuert, ausgetauscht werden. Und ich meine, stellen wir uns mal vor, 1/8 der digitalen Zähler in Deutschland werden jährlich dann mit diesen Smart Meter Lights ersetzt. Das würde aus unserer Sicht das Thema haushaltsnahe Flexibilität und auch das Verständnis der Verbraucher und Verbraucherinnen dafür im Markt wahnsinnig befördern und am Ende uns dabei helfen, bei der Energiewende weiterhin mit dem Tempo und dem Erfolg, das wir auf der Angebotsseite gesehen haben, auch auf der Verbrauchsseite voranzukommen und Flexibilisierung im deutschen Markt besser zu etablieren.
Sehr gut. 100% bei dir, kann ich total nachvollziehen. Das Thema Flexibilisierung muss auf der Verbrauchsseite ankommen. Und wir haben es ja ehrlicherweise jetzt auf der Verbraucher-, also auf der Kleinverbraucherebene diskutiert. Das Gleiche gilt ja aber auch im großskaligen Bereich. Also das ist nicht euer Thema in Industrie und großes Gewerbe und sonst was. Da sehe ich auch noch viel Potenzial. Und ich glaube, wenn die Leute zu Hause anfangen und das da sehen, dass es da funktioniert und sie dann morgens zur Arbeit gehen, im, keine Ahnung, ist was gesagt, bei Trimet oder Rubis oder sonst wo, wo wirklich im großen Maßstab Strom verbraucht wird. Und die machen sich heute auch schon Gedanken. Ich habe mit denen auch schon Projekte gemacht. Also die sind da auch on track. Aber wenn man halt zu Hause erkennt, okay, das kann ich schon zu Hause mit meinem kleinen Stromverbrauch einsparen. Was sind das für Riesensummen, die dann auf einmal da in den großen Betrieben auch möglich sind? Insofern, das hängt alles mit allem zusammen. Total. Insofern, vielen Dank, Merlin, für das, was ihr macht. Vielen Dank dafür, wie ihr es macht. Ich bin begeisterter Kunde. Ich sage zwar immer allen Stadtwerken, wenn ihr so ein tolles Produkt wie Tippe anbietet, ich wechsle sofort zu euch. Aber du siehst, ich bin noch Kunde bei euch, deswegen hat es keiner so gut wie ihr hinbekommen. Und ich sage vielen Dank fürs Gespräch heute.
Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch, Klaus. Hat Spaß gemacht.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.